Also ich lasse wieder das Aufnahmegerät mitlaufen für diejenigen, die Interesse haben und nicht dabei sein konnten. Zunächst mal, ich komme auf die Fragen, die Sie gerade gestellt haben, auf jeden Fall noch zu sprechen, weil die ganz wichtig sind. Eigentlich ist dieses Wort von der Erbsünde oder Erbschuld ein Übersetzungsfehler von Martin Luther. Denn im Lateinischen und auch heute noch im Italienischen heißt es Peccato Originale, das heißt die Urschuld. Ur heißt immer, das war ganz am Anfang. Also ganz am Anfang wird Adam und Eva diese Schuld zugeschrieben des Ungehorsams und von daher leitet es sich alles ab. Denn normalerweise kann man ja ein Erbe ausschlagen. Ich nehme das Erbe nicht an, weil da Schulden dran hängen oder sonst irgendwie. Aber bei der sogenannten Erbsünde haben wir keine Chance, dieses Erbe auszuschlagen, sondern es wird uns einfach übergebraten, so war das Verständnis. Aber das Problem liegt ja eigentlich ganz woanders. Nämlich, die Menschen haben sich schon immer gefragt, woher kommt das viele Böse, das Schlechte in der Welt? Wenn Gott Menschen geschaffen hat und in der Bibel heißt und es sah, dass es gut war, dass es sehr gut war, als er die Menschen erschaffen hat, wie kann dann dieser sehr gute Mensch plötzlich in die totale Ungnade fallen und alles verlieren, was er von Gott zugedacht bekommen hat? Und darauf haben sich die Menschen schon seit der Antike versucht, eine Erklärung zu finden. Wieso ist das so? Und an diesem Versuch, eine Erklärung zu finden, haben sich viele Theologen der Antike, des Altertums und auch der Neuzeit die Zähne ausgebissen, denn ein Restproblem bleibt bei jedem Erklärungsversuch. Zunächst mal, auch ich habe noch im Religionsunterricht gehört von dem Kaplan, der bei uns Religionsunterricht gegeben hat, die Erbsünde wird durch den ehelichen Akt weitergegeben. Wenn ein neues Kind entsteht, dann ist dadurch schon die Erbsünde weitergegeben worden. Also deckt sich das mit dem Psalm, meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. So. Und an dieser Vorstellung, die ist längst verworfen von der Kirche, also die Erbsünde wird nicht mehr im Zusammenhang mit irgendwelchen sexuellen Zwängen oder sonst irgendwie gesehen, sondern auf eine ganz andere Ebene gehoben. Nämlich, offensichtlich hängt es auch, ich betone auch, damit zusammen, wir Menschen leben in einer begrenzten Welt. Wenn ich dieses Glas Wein trinke, nehme ich es dem anderen weg, der kann es jetzt nicht trinken. Dieses Stück Brot, was ich gegessen habe, gut, es haben alle eins gekriegt, aber jemand, der vielleicht draußen oder irgendwo auf der Görzallee dieses Stück Brot gewollt hätte, kriegt es nicht, weil es ich gegessen habe. Also bin ich schuld, wenn es der nicht kriegt. Solche Zusammenhänge. Wir leben in einer begrenzten Welt und immer besteht ein Zusammenhang, geht es mir gut, geht es dadurch vielleicht dem anderen nicht so gut. Und die Lateiner haben dann auch einen schlauen Spruch draus gemacht, mors tuam vitam miam. Also dein Tod ist mein Leben. So, das kann man jetzt natürlich auf Jesus beziehen, das ist ganz perfekt. Aber es wird immer heutzutage, wenn man sieht, wie andere Länder und Nationen ausgebeutet werden, der Tod der Billiglohnarbeiter woanders führt zu unserem Wohlstand. So lässt sich das in unserer Welt, die immer begrenzt ist und wir immer an Grenzen stoßen, fortführen. Wir leben in einer Unheilswelt. Es ist nicht immer alles für alle da und so geht es durchweg in alle Lebensbereiche hinein. Also, und eine Gerechtigkeit, die ist auch deswegen nicht herzustellen, weil es immer einen Schwächeren und einen Schwächeren gibt. Und der Schwächere erlebt seine Situation immer als ungerecht. Und von daher lässt sich das weiterführen. Diese ganzen Punkte, diese ganzen Mosaiksteine führen zusammen in den ganzen Komplex der Ursünde. Wir sind in eine sündhafte Welt hineingeboren und können auch gar nicht mehr raus. wir sind so als Menschen dazu, ja, ich würde jetzt nicht sagen verdammt, sondern wir sind gezwungen, uns damit irgendwie in bestmöglicher Art und Weise zu arrangieren.
Aber dafür gibt es doch die Religion.
Ja gut, die Religion, zweite Frage, welche Religion meinen Sie jetzt? Es wird diese Frage nicht in allen Religionen gleich behandelt. Im Hinduismus, wenn es einem schlecht geht, selber schuld. Der hat ein schlechtes Vorleben, ein schlechtes Karma.
Das war bei den Juden auch so, das war ihm schon
genau.
Eine Schuld, ja, ja klar. Ja. Also, und wenn er nicht, dann waren seine Eltern oder so. Aber dann bei der katholischen Kirche.
Ja.
Gut, es mag ja sein, dass die katholische Kirche sagt, wir leben in einem begrenzten Raum und wir werden alle schuldig. Gut, aber dafür ist doch die Religion da, uns Trost zu geben, dass sie sagt, es ist nämlich nicht alles schlecht. Selbst wenn es dir schlecht geht, kann es sein, dass das einen Grund hat, den du zwar nicht weißt,
ja,
aber Gott.
Also, das Gute, Schlechte kann etwas Gutes bringen, sicher.
Auch noch.
Wir stoßen in jede Richtung, wo wir denken, an irgendwelche Grenzen, wo es nicht mehr möglich ist. Ja. Also jedenfalls hat man versucht zu verstehen, hier ist noch ein Stuhl dabei. Der Mensch ist in einer Welt, die unheilvoll ist. Und offensichtlich, und das hat er dann ziemlich schnell festzumachen versucht, wann beginnt denn das Unheil im Leben eines Menschen? Und da haben Sie schon gesagt, ein Kind ist ja, kann ja keine Schuld haben. Also hat man gesagt, also bevor man jetzt hier irgendein Alter oder einen Zeitpunkt oder ein Ereignis festsetzt, sagt man einfach, die Seele hat schon die Erbsünde. Also diese Bindung an eine Welt, die in sich unheilvoll ist. So war die Lehrmeinung. Ich komme gleich. Ja. So, und letztlich ist man noch weitergegangen, hat sich folgende Überlegung gemacht. Ist jetzt die Seele vor der Geburt bei Gott? Und wenn sie bei Gott ist, weil ja wir jeder vor unserem Erdenleben schon ein Gedanke Gottes sind, also die Seele, so war die Vorstellung von diesem Kreationismus, die war schon vorher bei Gott und ist sozusagen mit dem Eintreten in den menschlichen Körper belastet worden durch die irdische Lebensumgebung und ist damit sozusagen in diese Welt der Sünde eingedrungen. Das waren vor allem vom Kirchenvater Lactanz wurde diese Lehre formuliert. Vorher hat schon Tertullian den sogenannten Generationismus formuliert, der noch viel schlimmer war, nämlich mit Zeugung eines Menschen entsteht die Erbsünde. So. Beide Lehren der frühen Kirche wurden inzwischen verworfen. Also ist nicht mehr aktuelle Theologie. Und deswegen, uns beschäftigt er auch deswegen das Thema so lange schon, weil er die Frage war, wenn jetzt ein Kind geboren wird und nicht gleich getauft werden kann, kommt es dann in die Hölle oder man hat dann gesagt, nein, nicht in die Hölle, es war, ist er nicht böse gewesen. Genau, in den Limbus, der Vorhölle oder den Außenbezirk der Hölle. Auch diese Lehre der Vorhölle hat Papst Benedikt verworfen. Das ist nicht mehr katholische Theologie. Also stellt sich jetzt die Frage, was ist jetzt das, was uns immer wieder betrübt? Und der Umwelt- und menschlicher Beziehungskontext, der uns immer wieder reinfallen lässt in ein Verhalten, das uns belastet, das uns unglücklich macht, das uns Leid zufügt. So, und da ist jetzt eben die Frage, wie ist Jesus damit umgegangen, mit dieser Frage, der schon gesagt hat, also die Väter sind jedenfalls nicht schuld, dass jetzt dem Kind die Zähne stumpf werden, sondern es muss sich erfüllen, was der Wille Gottes ist. Also, der Wille Gottes muss sich erfüllen, jetzt nicht durch die Sünde, sondern durch das Leid wird uns eine Hilfe gegeben, so gibt es die Vorstellung, in der Liebe und in der Geduld zu wachsen. Also die Erbsünde, die eine Schuld sozusagen nach sich zieht, bewirkt bei anderen, die darunter leiden, wenn sie die Gnade nutzen, die Gnade Gottes, ein Mehr an Liebe, dass diese Sünde tilgt. Und genau das hat uns Jesus vorgemacht, dass er durch sein Leiden, das er auf sich genommen hat, die Schuld der ganzen Welt getilgt hat. So ist die Theologie. Fragt man sich natürlich, wie hat das funktioniert? Wie geht das überhaupt? Was passiert da in der Seele, wenn einer gar nicht weiß, dass Jesus für mich gestorben ist und alles sowas? Also auch da wieder stoßen sofort an Grenzen des Geheimnisses, das man nicht ganz deuten und erklären können. Paulus hat es noch viel einfacher gehabt. Für Paulus war klar, und er hat ja so die ganze Sündentheologie entwickelt, Adam war der Erste, denn vor Adam gab es keinen Menschen, und der hat gesündigt, also sind wir alle dran. Aber diese Sicht von Paulus, die geht heute gar nicht mehr. Denn Menschen gibt es schon seit Hunderttausenden von Jahren, nicht erst seit Adam, dessen historische Existenz höchst fragwürdig ist, wenn überhaupt gar nicht angenommen werden kann, weil es ein Bild ist, ein Erklärungsversuch für die Gläubigen damals, Erklärungsversuch, wieso kommt das Böse in eine Welt, die Gott so gut geschaffen hat. Und da hat eben der Schreiber in der Genesis die Geschichte von Adam und Eva nicht erfunden, er hat sie abgeschrieben, denn die gab es schon in anderen Kulturen vorher. Genau. Also auch da nichts Neues, sondern nur neu aufpoliert und in den Kontext des Volkes Israel gestellt. Aber auch die Äthiopier, deren Adam, der schon älter ist, auch deren Adam konnte nicht lesen und schreiben und hat die Geschichte nicht aufgeschrieben, sondern die haben auch jemand gehabt, der das so als Erklärungsversuch versucht hat zu entwickeln. Und von daher, ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit einem Moslem gesprochen und habe größte Verwunderung ausgelöst, als ich sagte, Adam, vielleicht gab es den gar nicht, und die Eva, und den Kain und den Abel auch nicht. Und das Ganze erschrocken, wie kann ich sowas anzweifeln in der Bibel? Aber tatsächlich, auch Kain und Abel haben ihre Geschichte nicht aufgeschrieben, sondern sie wurde eben als Erklärungsversuch, wieso ist keine Generation verschont geblieben von dem Urübel, was Menschen erfahren, nämlich, dass sie zum einen sich gegenseitig das Leben schwer machen und zum zweiten die sogenannte Gottesschau, das heißt also diese unmittelbare Beziehung zu Gott verlieren. Und deshalb ist ja die Folge einer jeden Verfehlung, einer jeden Sünde, dass wir den unmittelbaren Kontakt, die Nähe, die Liebe Gottes dadurch nicht mehr ungetrübt erfahren können. Und insofern ist es wieder schlüssig, jeder Mensch leidet unter der Erfahrung, Gott ist weit weg, ich erfahre den nicht, und wenn ich einen Fehler mache, dann ist er mir böse, dann muss ich wieder Sühne leisten, und so geht es ständig hin und her. Aber das sind alles Überlegungen, die sind vorchristlich. Seit Jesus, seit er gesagt hat, ihr seid Kinder des einen Vaters, können wir sicher sein, diese Gottesschau ist jetzt zwar nicht eine Schau der Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Gottes besteht in dem Erlösungstod Jesu. Das ist die Herrlichkeit Gottes, der uns so sehr liebt, dass er vor Leiden nicht zurückschreckt und uns dieses Leid oder zumindest einen Anteil daran zumutet. Was wir heute nicht zweifelsfrei, zumindest restlos klären können, ist, welche Rolle die Taufe hat. Es wurde ja immer gesagt, und so habe ich auch in der Schule gelernt, mit der Taufe wird die Erbsünde ausgelöscht. So, das ist jetzt ein theologischer Satz. Den kann man weder bestätigen noch beweisen, sondern den kann man nur so stehen lassen. Denn die Folgen dieses sündhaften Gesamtzusammenhangs, in den Menschen hineingeboren werden, sind ja durch die Taufe nicht weg. Ich komme nicht in ein fehlerloses Leben durch die Taufe, sondern das, was durch die Taufe besiegelt werden soll, ist die Tatsache, Gott nimmt den Täufling als sein Kind an. Also die Gotteskindschaft wird mit der Taufe besonders ausgedrückt und dokumentiert. Stellen Sie jetzt bitte nicht die Frage, was ist jetzt mit allen anderen, die nicht getauft sind? Das sind doch auch Menschen, die Gott gewollt und in die Welt gesetzt hat. Und da sagt Paulus schon, den Heiden, also denen, die Gott nicht kennen, ist das Gesetz Gottes ins Herz geschrieben. Und das Zweite Vatikanum bestätigt, wer seinem Gewissen entsprechend lebt, kommt in den Himmel, so, um es platt zu sagen. Also, dass dieser Lehrsatz, der in der Theologie auch mal gegolten hat, extra ecclesia, nulla salus, also außerhalb der Kirche gibt es kein Heil, das kann man heute auch keinem vernünftigen Menschen mehr so sagen. Aber es war lange Zeit Lehrmeinung in der Kirche. Und Sie sehen schon an diesem Thema, was wir heute haben, es wurde so viel rumtheologisiert und philosophiert zu dem Thema. Und es wurde immer wieder für jede Epoche eine neue Weise des Erklärens versucht zu finden. Und immer wieder neu sind wir vor dem Problem, ganz erklären können wir es eben nicht. Ne? Es kann keiner aus seiner Haut heraus und aus seinem Charakter, der mitgegeben ist. Also von daher spielt schon auch Erbe, Charakter, was man ja irgendwie erbt, mit einer Rolle, wie welchen Charakter hat derjenige, der dann seine Freiheit zulasten seiner Umwelt einsetzt oder eben zum Wohl seiner Umwelt. Also natürlich ist die Freiheit, die Gott den Menschen gibt, überhaupt erstmal die Voraussetzung dafür, dass wir sündigen können. Denn hätten wir keinen freien Willen, dann könnten wir auch nicht sündigen. Deswegen können auch Tiere nicht sündigen. Also von daher ist ja die Möglichkeit der Sünde erst dadurch gegeben, dass uns Gott einen freien Willen gegeben hat, indem wir uns für oder gegen ihn entscheiden können. So, und jetzt ist wieder die Frage, ob wir uns tatsächlich für oder gegen ihn entscheiden. Das ist schwierig zu sagen. Es kam schon ebenso angesprochen, jede gute Tat kann sich irgendwann als etwas erweisen, was vielleicht jetzt nicht so gut war. Ne? Also dem Kind immer nachzugeben, ist am Ende schlecht. Es kennt keine Grenzen und keine Regeln. Also von daher ist es ist immer eine Frage des Abwägens. Und selbst wir mit unseren noch so gut oder fein geschärften Gewissen können am Ende nie mit Sicherheit sagen, war das jetzt gut oder nicht. Und deswegen können wir am Ende alles Gott überlassen, der die letzte Autorität und Zuständigkeit dafür hat, etwas für gut oder nicht gut zu befinden.
Trotzdem wollte ich noch eine Nachfrage machen. Sie hatten eben den Paulus an die Seite geschoben. Ich fand das nicht so oder entspricht nicht so meinem, weil ich finde, genau Paulus hat ja also einerseits dann auch darauf gedrungen sozusagen, es ist ja meine Verantwortung vor Gott, in meinem Innersten. Ja? Es geht ja nicht so sehr darum, um die anderen jetzt, ja? Sondern ich muss mich vor Gott verantworten für das, was ich tue. Und darum geht es, mein Verhältnis zu Gott. Und ich finde, da ist Paulus doch schon ziemlich entscheidend und nicht alleine Jesus, der uns zwar aufgetragen hat und so weiter und so fort, aber dieses sozusagen auf die Persönlichkeit zurückgeworfen, das war doch eigentlich Paulus, fand ich. Also ich frage nur. Ja?
Nee, ich habe Paulus jetzt nur in dem Zusammenhang erwähnt, dass das sein Menschenbild war, alle stammen von Adam ab. Durch ihn kam okay. Sünde gut. Und deswegen kam gut. Jesus und ja. Durch ihn hat die ja. Sünde ein Ende.
Gut, das ja? Ist jetzt so,
ja, genau. Genau. So den Rest von Paulus greife ich jetzt hier gar nicht auf. Ne?
Okay.
sondern nur diese Sündentheorie, die der Paulus aufgestellt hat, die kann man heute so nicht mehr wirklich präsentieren.
Ne? Noch eine Frage, die das ja? Verworfen sagen Sie jetzt wirklich, er hat gesagt, das gilt nicht mehr. Also, aber ich denke, es hat immer Entwicklungen in der Kirche.
Ja, klar, natürlich.
Und manche haben dann eine große Rolle gespielt, manche eine weniger. Dass sie jetzt ein bisschen zurückgedrängt, aber verworfen würde ich, also ich weiß nicht.
Also es wurde halt, wenn ich den Benedikt hier zitiert habe, der hat eben gesagt, das ist nicht mehr der heutige Stand der Theologie.
Gut.
Ja, also, und damit weiß man, da braucht er nicht mehr drüber nachdenken.
Okay, gut. Ich habe mal eine Frage. Gibt es eine Erklärung dafür, dass Gott den Menschen in Freiheit erschaffen hat, auch Böses zu tun, Schuld auf sich zu laden? Er hätte ihn erschaffen können, sozusagen ewig im paradiesischen Zustand. Das wäre auch viel besser gewesen. Oder ist die Schuld und der Gebrauch der Freiheit gegen Gott eine Voraussetzung für das Heil, das Gott dem Menschen später gibt?
Also die Sache ist die, das größte Geschenk, was Gott den Menschen machen konnte, ist die Freiheit. Denn die Freiheit ist die Voraussetzung dafür, dass überhaupt Liebe möglich ist. Ohne Freiheit gibt es keine Liebe. Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, dann braucht er als Gegenüber auch Menschen, die lieben, und zwar aus der Freiheit heraus. Auch Gott hat ja die Freiheit. Er ist ja nicht gezwungen, uns zu lieben, sondern er liebt uns aus freien Stücken. Und mit dieser gleichen Liebe möchte er, dass wir ihn lieben, aus Freiheit, nicht aus Gewinnsucht oder aus Interesse oder weil wir uns davon was versprechen, sondern aus reiner Liebe. Und diese reine Liebe erfordert Freiheit. Und die Freiheit hat immer das Risiko, sich für oder gegen entscheiden zu können. Sonst wäre es eine Freiheit.
Aber so. Im Paradies gab es doch auch Liebe. Und da war von der Freiheit noch nicht Gebrauch gemacht worden. Es könnte doch weitergehen.
Na doch, die Eva und der Adam, die hätten sich nicht dafür entscheiden müssen, gegen das Gebot Gottes. Das war ihre freie Entscheidung. Aber, so sagen moderne Theologen, das war in der Zeitpunkt, wo sie menschlich gereift worden sind. Denn ein reifer Mensch hat einfach Freiheit und weiß, sie zu nutzen. Dass er sie zu nutzen weiß. Das Risiko beinhaltet sie auch, falsch zu nutzen. Das liegt in der Natur des Menschen. Aber Freiheit heißt immer, Gott lässt uns freie Wahl. Und das ist die Größe der Liebe Gottes, dass er uns auch noch liebt, wenn wir uns gegen ihn entschieden haben. Und das ist, was man unter dem großen Titel Barmherzigkeit zusammenfasst. Gott ist der Barmherzige, der weiß, wir können Fehler machen und er sieht auch, wir machen sie.
Gut, da kann man natürlich trefflich drüber streiten, was Freiheit ist.
Ja, wir können über jeden Begriff heute Abend trefflich streiten, keine Sorge.
Freiheit ist es eben. Ich behaupte einfach mal, dass Sie bei der Begriff Freiheit auch einen Denkfehler begehen. Und zwar, ich kenne die Erbsünde in einer bestimmten Form oder eine Erbsünde. Das erlebe ich bei jedem Verwandten-Treffen. Das heißt, das heißt, da gibt es tatsächlich geschichtliche Belastungen. Das heißt, dieser eine versucht es zu verkürzen, aber der eine Teil der Sippe konnte aus irgendwelchen Gründen 1830, 1870, ich weiß nicht mehr, dem anderen Teil irgendein Unrecht angetan haben. Keiner weiß heute mehr warum, aber man weiß, diese beiden Zweige sind miteinander nicht sehr grün. So, wenn man sich jetzt in irgendeiner Form da einmengt, in der Annahme, die da jetzt sitzen beim Verwandten, haben gar nichts damit zu tun. Und ihre persönliche Freiheit hat sie jetzt nicht zu schlechteren Menschen gemacht, sondern ausschließlich, dass sie aus diesem Teil der Sippe stammen. So, ändert nichts daran, dass diese Erbsünde für diese Leute existiert. Die einen können nicht mit den anderen. Das ist eine Form der Erbsünde, die aber wahrscheinlich für jeden nachvollziehbar ist. So, jetzt kann man sich selber da reinhängen und macht den großen Friedensengel. Dann belebt man sich auch mit dieser Erbsünde, weil man kann sich nur für einen Teil dieser Sippe entscheiden. In dem Moment ist man für die anderen Teil der Erbsünde. Ja. So. Also man hat tatsächlich mit Erbsünden zu tun, nicht mit der Erbsünde, sondern mit Erbsünden gleich welcher Art. Und da kommt man nicht raus. Die persönliche Freiheit zu sagen, eine Person aus diesem Zweig der Familie, die ein bisschen geächtet ist, die hat mit ihrer persönlichen Freiheit dafür gesorgt. Nein, die Erbsünde hat dafür gesorgt, dass diese Person aus irgendwelchen Gründen dann verwandt wird. Erbsünde dafür falsch.
Die Erbsünde, das ist eben so eine
oder ja, andere. Ja, aber eine Schuld aus der Vergangenheit,
was man irgendwann mal getroffen hat, was aber den Charakter nicht trifft. Nee, das ist das Problem.
Der Wort Erbsünde, Erbschuld, nehmen wir Erbschuld, hat das, er ist ausschließlich deswegen ein bisschen negativ angesehen, weil er diese Schuld aus der Vergangenheit seiner Väter und Vorväter geerbt hat.
Nein, das sagen wir nicht.
Ja,
ich sage mal, in unserer Entscheidung.
Ja, beim Unverband gibt
es ja auch
vielleicht sind sie ja bei jedem Verband im Kreise der Engel, aber dann wird es das aufgeben. Das gibt es bei jedem Verband überhaupt nicht.
Ja, danke,
Rose. Ja, ich habe da noch eine Frage. Kann man das Wort Erbsünde gleichsetzen mit dem Wort Erbschuld?
Ich würde beides.
Das weiß ich gerade nämlich mal nicht. Denn dieses Wort Sünde, das kommt doch von dem Wort irgendwie, glaube ich, Sund oder was, was irgendwie Graben bedeutet. Also es trennt mich von irgendwas. Irgend so eine Ursünde ist irgendwie so ein Graben, der mich in dem Fall jetzt von Gott trennt oder so. Kann man das Wort Erbsünde sozusagen und das Wort Erbschuld gleichsetzen? Das wäre ja immer alles miteinander vermischt.
Ich würde beides nach Möglichkeit. Ich würde beides nach Möglichkeit vermeiden. Denn im theologischen Urtext heißt es Peccato Originale, das heißt die Urschuld. Von der kommt alles andere her. Ne? Das wird nicht vererbt oder wie auch immer weitergegeben, sondern wir sind einfach in Zusammenhänge hineingeboren, in denen jede Art von Wahl, die wir treffen, entsprechend unserer Freiheit, hat negative Auswirkungen. Wir sind in einem Dilemma drin.
Ja, aber ich meine, dachte nur, jetzt dieses Wort Sund oder was ist ja jetzt erstmal nur was drin? Das ist immer nur ein Graben. Das ist ja jetzt nicht von vornherein negativ, kann es werden. Aber ist es ja nicht sofort.
Naja, wenn es eine Trennung ist zwischen Mensch und Gott, ist es schon negativ.
Ja, schon, aber.
Die Bibel ist ein Lehrbuch von Erklärungsversuchen, von einer dokumentierten Glaubenserfahrung, die er zu erklären versucht, warum geht es den Menschen schlecht. Obwohl es Gott gibt, obwohl er an den Gott glauben möchte und obwohl er an Gott glauben möchte, schafft er es doch nicht, nach seinen Geboten zu leben. Das stimmt doch irgendwas nicht. Und da ist die ganze Bibel voll gespickt mit Beispielen, mit Geschichten, mit Erzählungen, die immer wieder den Menschen darauf hinführen sollen, du hast eine Chance, mit Gott neu anzufangen. Das ist eigentlich die Grundaussage von allem, was wir mit Urschuld und Erlösung verbinden. Denn wir behaupten zwar, Jesus hat uns erlöst, aber dem Menschen geht es immer noch schlecht. Also worin besteht jetzt diese Erlösung?
Ja, deshalb brauchen wir Paulus, um das mal ähnlich zu verlegen.
Genau, also wir haben eine Erlösungsvision, dass wir erstens erlöst werden von der Sinnlosigkeit, von allem Negativen, was wir erleiden. Und wir haben die Hoffnung, dass wir am Ende, nicht jetzt schon, am Ende von allem erlöst sein werden, was uns jetzt belastet.
Das finde ich sehr hoffnungsvoll. Und dafür ist Religion da,
ja,
finde ich, um uns wirklich diese Begrenzung auch sozusagen vergessen zu lassen, ja? Dass wir wirklich sagen, wenn wir uns mit Gott auseinandersetzen und dass wir dann also wirklich auch diese Möglichkeit haben, diese Begrenztheit zu verlassen. Ich will ja nicht sagen, die Fülle zu bekommen, aber diese Begrenztheit einfach zu verlassen und uns auch darauf zu verlassen, finde ich eben, dass wenn wir jetzt sozusagen auch durch irgendwelche Taten jemandem Unrecht getan haben, dass Gott es wieder gut macht oder dass er das, was wir nur sozusagen fehlerhaft überhaupt vollbracht haben, ergänzt, um es zu einem Guten zu machen.
Gibt es denn ein Heil für alle? Ist die Erlösung, geht die so weit, dass im Endeffekt es eine Hölle gar nicht mehr gibt, dass niemand zur ewigen Verdammnis fährt? Kann man so weit gehen, dass die Liebe Gottes so weit geht, dass letztlich jeder Schritt alle erlöst werden?
Das bleibt ein Geheimnis. Das darüber können wir jetzt nicht befinden. Es gibt da eine Menge Theorien
aber
dazu.
Das ist natürlich die Kehrseite der Erbsünde.
Ja, aber was die Lehre der Kirche ist, ist ganz kurz darin auszudrücken, wenn sich jemand dauerhaft und endgültig gegen Gott entscheidet, dann ist es auch sein Verhängnis am Schluss. Aber solange das nicht dauerhaft und endgültig ist, hat jeder Mensch Chance, noch vor Gottes Angesicht einen Hauch von Ewigkeit abzulegen. Ja? Ganz vielen möglichen theologischen und Konzilsdekreten und alles sowas immer wieder erwähnt. Von daher, dass die Erde sich um die Sonne dreht, dazu braucht es kein Dogma. Dass wir eine Erbschuld haben, aus der wir nicht rauskommen, das ist auch die Erfahrung eines jeden Menschen, da bräuchte es auch kein Dogma dazu. Was man jetzt dann formuliert, theologisch, wie man das dann noch irgendwie in den Gesamtkontext christlicher Lehre einbindet, da kann man ja ruhig Dogmen schreiben, aber das ändert an der Tatsache nichts, dass es jeder Mensch erfährt und dass es einfach eine Erfahrungswirklichkeit von Menschen ist, seit es Menschen gibt. Es wird so vieles an Bildern gebraucht, um für jede Zeitepoche wieder den Menschen, die dann neu danach fragen, neue Antworten zu geben. Und wir werden an kein Ende kommen. Also auch, ja. Also mir geht es bei diesen Glaubensabenden immer um ein Wesentliches, nämlich unser Glaube ist kompliziert, Punkt 1. Und es hat Scharen von Theologen und Wissenschaftlern gegeben, die das Ganze noch komplizierter gemacht haben. Aber mein Anliegen bei diesen Glaubensabenden ist, was kann jeder an Erkenntnissen mitnehmen, mit den Worten, die er dann noch sagen kann. Also wenn ich Rana lese, nach dem letzten Punkt, kann ich nicht mehr wiederholen, was am Anfang gesagt worden ist.
Ich bin recht, das ist so bei Rana. Ja, und
ja, gut, aber ich erhebe jetzt keinen Anspruch, dass wir bei diesen Abenden eine Rana-Replik machen, sondern was können wir mit diesen komplizierten Begriffen, die wir jedes Mal uns vornehmen, runterbröseln auf heute Lebbares. Die Bibel ist eine Sammlung von Gotteserfahrungen. Und von
das
daher,
ist überhaupt die Sache.
Genau, und von daher können wir eigentlich müsste jeder Christ seine eigene Bibel schreiben können, seine eigene Sammlung von Gotteserfahrungen, die er seiner Nachwelt mitgibt. Das haben die Bibelautoren gemacht, die haben das fantastisch hingekriegt. Das haben viele Heilige versucht, die sind aber viel zu wenig beachtet. Und darum geht es, jetzt auch wenn es jetzt um den neuen Firmenkurs geht. Ich habe heute wieder so einen Firmenkandidaten gesagt, ich möchte nicht, dass Sie mit viel Wissen jetzt nach Hause gehen über das Christentum. Das können Sie sich auch noch aneignen, keine Frage. Mir geht es darum, dass Sie eine Glaubenserfahrung mitnehmen aus dieser Firmenvorbereitung. Darin sollen Sie feststehen, im Glauben, nicht im Wissen.
Aber ich denke doch, dass jeder Mensch auch seine Erfahrung gemacht hat und aus diesen Erfahrungen heraus doch der Glaube entsteht in der Stärke.
Ganz genau.
Ich habe eine das Dogma mit Maria. Wo es heißt, Maria ist ohne Erbschuld empfangen. Das heißt, sie hat nicht nur nichts geerbt, sondern sie hat auch danach immer, so wie Christus, ohne Sünde gelebt. Ist das richtig? Das stelle ich mir aber sehr, also offen gesagt, sehr langweilig vor. Das Leben Christus, Maria, Josef ist ja zum Glück ein normaler Mensch. Wie kann das funktionieren? Zum Beispiel der 12-jährige Jesus im Tempel. Da hat sie sich aufgeregt, dass er nicht mit ihnen mitgegangen ist.
Er hat sie ausgeschimpft.
Er hat geschimpft. Ist da nur auch ein bisschen Sünde hinter? Oder ist das alles völlig frei und rein?
Also, dass es dieses Dogma gibt, ist unbestritten. Maria ist ohne Erbsünde empfangen. So, was bedeutet das? Das bedeutet, man kann das zurückverfolgen von dem Gruß des Engels. Sei gegrüßt, du Begnadete, so steht es bei Lukas. Der Hieronymus hat es übersetzt ins Latein. Sei gegrüßt, du voll der Gnade. Grazia plena. So, das ist ein wenn man sprachlich möchte, einen Übersetzungsfehler, hat aber theologisch weitreichende Konsequenzen gehabt. Denn nach der Logik des Hieronymus ist natürlich klar, Gott macht keine halben Sachen. Also wenn sie begnadet ist, dann ist das nicht so 40% oder 70%. Gott macht nur ganze Sachen. Also ist sie die Gnadenvolle, die voll der Gnade. Ja? So, wenn also Maria voll der Gnade ist, und das musste sie ja sein, denn wenn der Messias kommt, dann muss er geboren werden von einer Frau, sonst kommt er als Engel dahergeflogen, das war er nicht. Und dann muss diese Frau vollkommen sein. In der göttlichen Vorhersehung und auch in der Auserwählung vollkommen. Und deswegen stimmt dieser Ring in der Mariologie. Sie ist unbefleckt empfangen. Die kann nicht nach der Geburt erst voll der Gnade gewesen sein. Die muss auch schon vor der Geburt. Und deswegen eben am 8. September Maria unbefleckte Empfängnis. Also war das schon der entscheidende Eingriff Gottes in die Menschheitsgeschichte.
Dezember,
ja. Okay, also, insofern ist es ein theologisches Axiom, kann man sagen. Ja, also, die musste so sein, da brauchen wir gar nicht nachprüfen. Ist so. Wenn sie den Sohn Gottes in die Welt bringt, dann muss sie vollkommen sein. Vorher, nachher, immer.
Was war das doch mal?
1870 bezeichnen und damit war sie in voller Freiheit voll durchlässig für das Wirken Gottes. Ja.
Also, das sagt ja der Koran auch.
Ich kenne den Koran jetzt so genau nicht. Aber
der sagt ja auch, also die Eltern von Maria haben also während der Schwangerschaft, also Maria meist ja da schon gesagt, dieses Kind, das uns geboren werden soll, das werden wir Gott weihen. Und dann hatte die Mutter ja mit einem Sohn gerechnet, es war aber ein Mädchen, nichtsdestotrotz wurde dieses Mädchen dann so im Tempel erzogen, hat dort gelebt, fernab von ihren Eltern und war also sozusagen schon von vornherein ausgebildet, den Propheten Isa zur Welt zu bringen.
Ja, da steht sowas auch in den apokryphen Schriften drin und dass der erste männlich geboren.
Im Koran ist es so, dass der also erste Mariam schon auserwählt war, bevor sie auf die Welt kam, als was Besonderes.
Ja, also dass der erste männlich geborene Gott geweiht war, das ist amtlich, das ist, steht so in der Bibel. Also das ist nichts Besonderes, dass man den Gott weiht. Das müssen,
naja,
müssen eigentlich alle Gläubigen machen.
Die geweihten Beduinenvölker um 600 schon was Besonderes. Man dann sagt, okay, das ist jetzt ein Mädchen geworden, aber sie wird dann eben Gott geweiht.
Ja. Also da wissen wir geschichtlich nicht viel, außer ein paar so diese Aufzeichnungen. Aber das soll uns von dem Eigentlichen nicht abhalten, darüber nachzudenken, wenn Gott Sachen macht in der Menschheitsgeschichte, in der Erlösungsgeschichte, dann macht er die vollkommen. Und dazu gehört Maria. Und wir können uns dieser Vollkommenheit nähern, wenn wir offen sind für das Wirken des Heiligen Geistes. Und das möchte die Taufe in erster Linie machen. Unsere Durchlässigkeit, unsere Nähe zu Gott wieder herstellen. Und deswegen wird eben zum Beispiel bei jeder Taufe der sogenannte Effataritus praktiziert, wo im Hinblick auf die Heilung des Taufstummen, wo Jesus den Finger auf das Ohr und den Mund gelegt hat und gesagt hat, öffne dich, und dann konnte der richtig hören und sprechen. Und das wird gedeutet, wenn wir die Taufe empfangen haben, dann können wir Gott richtig hören und ein richtiges Zeugnis über ihn abgeben, über unsere Glaubenserfahrung. Und somit ist die Taufe nicht nur so ein Eimerchen Wasser, sondern es ist ein Prozess, in dem wir reingestellt sind und wo sozusagen die Gnade Gottes in besonderer Weise beginnt mit dieser Handlung.
Also ich glaube, Also wir haben jetzt ganz, ganz verschiedene Meinungen gehört. Und ich finde aber, weil Sie doch die Stimme auch schonen sollten, ja, dass wir einfach jetzt aufhören, alles stehen lassen. Und also das wichtige Wort fand ich auch, was Sie gesagt haben, was machen wir mit diesem Glaubenssatz? Gedacht, dass jeder persönlich sich überlegt, die verschiedenen Theologien hört. Also ich lese zum Beispiel Rahner nicht. Ich lese auch andere Theologien nicht.
Ich habe Jahre gebraucht, ihn zu verstehen.
Ich lese auch andere Theologien nicht. Ich meine, wir sind alle groß geworden, vor 30, 40, 50 Jahren. Da waren noch ganz andere Dinge da. Da gab es noch die Erbsünde. Ich mag mich auch erinnern, die war da. Und das war immer ein Ärgernis, aber die war da. Und wir können uns, wir haben das Glück, dass wir uns vielleicht befreien können. Aber wir müssen uns doch immer bemühen, ob jetzt Dogma hin oder her, Dogma ist ja nur ein Erlass früher des Kaisers, also Kaiser Augustus erließ Dogmen und der Papst in seiner Nachfolge macht auch Dogmen, aber das sind seine Dogmen. Aber es geht einfach um uns, es geht um uns. Und deswegen auch immer die Runde, wo jeder sagt, das sehe ich so, mit dem gehe ich um. Es geht wahrscheinlich jeder anders mit dem um. Und deswegen finde ich auch schön, dass Sie Ihre Stellungnahme dazu geben, dass die anderen aber auch, also jeder soll, darf, das ist gerade die Meinung, und wir gehen alle nachher Hause und sagen sich, ja, was mache ich jetzt damit? Wie geht es? Also für uns, ich sage mit meiner Frau, es war wieder ein sehr wichtiger Abend, ein Impuls, was mache ich damit? Und wenn man sich das immer wieder mal fragt, finde ich schon auch, man kommt auch weiter. Auf dem eigenen Weg und eben nicht nur den eigenen Weg, sondern auch in der Runde. Also wir sind dankbar, dass wir nicht alles nur zu Hause allein machen, sondern in dieser Runde zum Beispiel. Das finde ich ganz schön.